Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast IT Asset Management in More, präsentiert von IT Skunkworks. Ja, alle die am Ende auch die Aufzeichnung bei YouTube sich anschauen, die sehen schon die Überschrift eines Bildes im Hintergrund, was ich hier eingeblendet habe, nämlich Enterprise Architektur Episode 4 EAM Tools. Also heute der vierte Teil in der Serie Enterprise Architektur und heute mit einem ganz klaren Fokus auf das Thema Tools. Ich möchte ein bisschen vorausschicken, ist natürlich jetzt immer in einer Podcast-Folge schwierig, dann immer zu sagen, ja, guck mal, das seht ihr gerade, ne, im Hintergrund irgendeine Webseite von irgendeinem Tool-Anbieter. Ich versuche das also so weit wie möglich natürlich so ein bisschen zu erklären, einzuordnen, damit auch diejenigen, die sich das Ganze nur anhören, auch so nachvollziehen können, von was ich jetzt hier gerade spreche. Ja, ich glaube, ich habe schon die letzten drei Folgen sehr deutlich gemacht, wie wichtig das ist, dass man heute eben auch ein Tool hat oder Tools. Ja. Im Einzelfall ist das vielleicht eben auch eine Kombinatorik von verschiedenen Lösungen. Die Defizite, die es in diesen Lösungen gibt, die werde ich heute auch mal so ein bisschen aufzeigen, dass man auch versteht, warum ich hier eben von Tools spreche oder von einem Tool-Stack. Aber wie gesagt, das ist heute, wenn man so will, der Startpunkt für diese heutige Episode. Ja, dann würde ich doch mal sagen, fangen wir an. Also ich habe natürlich jetzt auch nicht für jedes Tool irgendein Beispiel mit dabei. Ich kann nur empfehlen, und das wird jetzt nicht überraschen, ich werde gleich mal auf ein paar Informationen zurückgreifen, die jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen sind, sondern eben auf dem, ich sage jetzt mal, gut gedüngten Acker verschiedener Analysten. Mitgebracht habe ich eben den magischen Quadranten von Gartner zum Thema Enterprise Architektur Management Tools, denn dafür steht das Thema EAM, und eben auch die Forrester Wave. Es ist ganz spannend zu sehen, dass beide, die sind ähnlich alt, die Studien oder eben die Bewertungen, dass beide doch zu recht unterschiedlichen Einschätzungen gelangen. Ja, und wie gesagt, wenn ich heute irgendein Tool namentlich jetzt nicht nenne oder dann vielleicht jetzt auch nicht irgendwie mal so eine Webseite zeige, dann heißt das nicht, dass das Tool nicht ausreichend gut ist. Ne? Ich muss auch sagen, ich habe auch noch nicht mit allen der Tools gearbeitet. Ich werde das gleich mal an dem Beispiel von Gartner aufzeigen. Wie gesagt, ich habe auch nur begrenzt Zeit und insofern mit allen Tools mal gearbeitet zu haben, würde wahrscheinlich mehrere Lebenszeiten notwendig machen. Ich bin jetzt gerade schon mal direkt auf die Webseite von Gartner gegangen. Also da gab es dann eben im November 2023 einen entsprechenden magischen Quadranten zum Thema Enterprise Architektur Tools. Was mich immer so ein bisschen bei Gartner stört, liebe Grüße in Richtung Gartner, es gibt immer irgendwie viel zu viele Leader. Und dann ist immer so die Frage, wer ist denn noch ein Visionary? Der hier genannt ist, Enterprise Architecture Solutions, muss auch sagen, habe ich jetzt im Markt so noch nicht wirklich wahrgenommen. Die Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, die nutzen typischerweise irgendwas aus dem magischen Quadranten. Hey, dafür geben diese Toolhersteller natürlich auch ordentlich Marketing-Dollar oder Euro aus, damit sie dort oben gelistet sind. Ne, das muss man da auch immer sehen. Ne? Man kauft sich hier seinen Sitz am Tisch. Ne? Aber auch die Nischen-Player, die hier genannt sind, Unicom Systems, North Highland oder B360. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sie mir mal kurz angeschaut. Ich verstehe, dass das da so ein bisschen Spezialthemen gibt, die von diesen drei Unternehmen adressiert werden. Deswegen landen sie wahrscheinlich auch dann eher so in der Nische. Ne? Aber so die Challengers, Value Blue, ich weiß nicht, wo jetzt die Challenge ist. Also eigentlich ist das, was ein Enterprise-Architektur-Tool können muss, relativ klar. Da gibt es jetzt nicht so viel Überraschung auch. Ne? Also auch wenn man so mal sich die Feature-Liste anschaut, der Tools, die dann in diesem Leader-Quadranten bei Gartner gelistet sind, dann sind die sehr vergleichbar. Und ja, mein Gott, ne? Also überall steckt mittlerweile irgendwie so ein Stück AI drin, um eben, ich sage jetzt mal, aus verschiedenen Informationselementen irgendwelche Zusammenhänge zu erkennen. Und das ist ja schon durchaus spannend. Ne? Wir denken nochmal an so Themen, was macht denn eigentlich Enterprise-Architektur? Das guckt nach so einem Thema wie Fit, ne? Das guckt nach so Themen wie Lifecycle, das guckt natürlich auch nach Vendoren, Beziehungen, Operating Models, aber das immer so mit dem Ziel, da entsprechend Standards zu definieren, Vorgaben, ja, aber natürlich auch Erkenntnisse abzuleiten, wo man Dinge optimieren kann, etc. pp. Ne? Wie gesagt, wir werden uns das vielleicht auch mal an dem einen oder anderen Screenshot, den ich heute irgendwie dann bei den verschiedenen Tool-Webseiten dann auch sehen kann, dann auch nochmal kurz aufzeigen, was es da so an Standard-Reports gibt, etc. Aber wie gesagt, nach meinem Dafürhalten kann man fast sagen, ey, aus der Ebene der, also aus sozusagen aus diesem oberen Leader-Quadranten, da kann man eigentlich nehmen, was man will. Man wird gut bedient sein. Na? Was bei all diesen Tools eben immer so ein bisschen die Herausforderung ist, das hatte ich auch schon aufgezeigt, die haben nicht wirklich eine echte Discovery- oder Inventarisierungskomponente. Da muss man dann eben, ich sage jetzt mal im Hintergrund, am Ende eine CMDB konnektieren oder eben eine entsprechende Lösung, beispielsweise ein System zum Thema Application Monitoring, Network Monitoring etc. Da gibt es auch Lösungen da draußen oder eben man nimmt was aus dem IT Asset Management Kontext, wo man letztendlich, ich sage jetzt mal, Tool unterstützt dann Daten erheben kann zu den Hardware-Komponenten, Software-Komponenten, laufenden Cloud-Services, User-Interaktion, Netzwerk-Traffic etc. pp. Ja. Das haben die Tools so einfach nicht mit dabei. Das ist, wenn man so will, eine Logik-Engine in dieser typischen Schichtenarchitektur. Das, sowas unterstützen die Tools im Übrigen jetzt auch nicht unbedingt, wo man ja versucht, dann auch so Software-Architektur zu designen. Nochmal, das ist Enterprise-Architektur, nicht Solution-Architektur oder Software-Architektur schon gar nicht. Ist das so die mittlere Ebene, so diese klassische Business-Logik, wo man eben Informationen durch Regelwerke zusammenbringt oder eben Modelle entwickeln kann, um Informationen oder Daten miteinander zu kombinieren, um sie auswertbar zu machen. Das ist das, was diese Tools können und das können sie eigentlich alle auch fast genauso gut wie die anderen, ne, die Wettbewerber. Was natürlich jetzt hier eben erkennbar ist und nochmal so ein bisschen Kritik im Sinne der Positionierung, ich habe schon zum Thema Listung von möglichen oder sagen wir hier jetzt aufgenommenen Lieferanten oder Toolherstellern schon gesagt, ne, Marketing, Dollar und Euros. Mir fehlt so ein bisschen die Open-Source-Welt. Ne, da gibt es eben auch einen interessanten Anbieter, den werde ich heute auch mal kurz aufzeigen. Essentials heißt der. Sicherlich schwingt hier und da dann eben bei Gartner auch immer sowas mit wie Größe. Alle diese Hersteller sind jetzt nicht riesig groß. Da hat natürlich LeanIX jetzt ein paar Vorteile, deswegen sind sie jetzt wahrscheinlich auch ziemlich weit oben. Die waren schon auch in den anderen magischen Quadranten, die Gartner in den letzten Jahren veröffentlicht hat, auf dem Weg nach oben. Ja? Aber mit der Übernahme durch SAP sieht man hier doch nochmal einen gewissen Schub, ne? Im Sinne auch von eine Ability to Execute, das ist ja immer auch ein bisschen abhängig von der Größe, ne? Internationaler Footprint und so weiter. Ne? Da hat natürlich jetzt LeanIX echt Vorteile. Und das lässt mich natürlich auch schon mal direkt nachdenken, was passiert mit den anderen Anbietern. Ne? Also gucken wir mal, okay, Software AG, hey, da hätte ich fast gesagt, das ist ja gerade so ein bisschen Ausverkauf bei der Software AG. Wird gerade auch ein bisschen reorganisiert. Wer weiß, wo da die einzelnen Softwareprodukte landen, die dieses Unternehmen anbietet. Ne? Die machen jetzt nicht nur Architekturlösungen. Alphabet jetzt mal, um den Namen schon mal zu nennen, weil hier steht jetzt nur Software AG. Das ist jetzt mal für sich genommen ja ein Unternehmen und kein Produkt. Die BOC-Gruppe, ne, macht sicherlich schwerpunktmäßig was im Bereich Architektur. Mittlerweile haben die auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Angebote im Kontext von eben IT-Portfolio-Management, was aber eigentlich für mich immer so ein bisschen auch in Richtung Architektur geht oder eben Prozessmodellierung. Auch das hat ja irgendwas mit Architektur zu tun. Man denke da bitte nochmal an diese Vierer-Kette, EM-Vierer-Kette. dass es anfängt eben mit dem Business-Architekten, dann geht es zum Enterprise-Architekten, dann geht es zum Solution-Architekten, dann geht es zum Technology-Architekten, okay? So, und da macht das natürlich Sinn, dass man versucht, auch diese vier Rollen irgendwie funktional zu adressieren und deswegen gibt es bei diesen Herstellern mittlerweile eben auch so Komponenten wie, ich sage jetzt mal so BPMN, also Business Process Modeling Notation Komponenten, mit denen man dann Geschäftsprozesse modellieren kann und natürlich noch ein paar andere Elemente, Prozessanalyse, Optimierung und wie gesagt immer angereichert um AI, KI, künstliche Intelligenz. Ja, also wer übrigens noch keine solche Komponente hat, ist nach meinem Kenntnisstand immer noch ServiceNow und ist jetzt immer nicht auszuschließen, dass die gerade auch überlegen, mit einem dieser Anbieter hier ein bisschen enger zu kuscheln und dann das in ihr Leistungsportfolio dann zu integrieren, analog zu SAP. Ja. Also da wird sicherlich noch eine gewisse Bewegung sein, auch in diesem Markt, ganz spannend abzusehen oder mal zu beobachten, wie sich das weiterentwickelt. So, das mal so ein grundsätzlicher Einstieg auf der Seite von Gartner, dann schauen wir uns das mal an auf der Seite von Forrester. Wenn wir mal runtergehen, natürlich auch hier gibt es dann eben diese Visualisierung und dann sehen wir schon, ist ganz spannend, LeanIX ist eigentlich dann jetzt gar nicht so weit oben wie andere und dann ist dort eher dann sowas gelistet wie Orbus, BOC, Software AG, ne, die sind also alle eigentlich viel weiter oben rechts, so im Sinne von Stronger Strategy, Stronger Current Offering. Also im Übrigen, ich sag mal, auch da kenne ich nicht alle. Planview kennt man, die ist in der Liste von Gartner gar nicht enthalten. Naja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ne? Also hier ist es spannend zu sehen, dass also Forrester zu durchaus anderen Erkenntnissen gelangt. Ja? Könnte man jetzt damit begründen, dass vielleicht eben auch durch diese Integration von LeanIX in SAP aus Sicht von Forrester das Ganze jetzt vielleicht so ein bisschen verwaschen wird, was da eigentlich mit dieser Lösung oder mit so Enterprise-Architektur-Management als Ziel verfolgt wird. Ne? Aber die kommen eben durchaus hier zu einer anderen Positionierung. Wer sehr ähnlich ist, das hat man ja schon gesehen, BOC und Orbus, ne, nochmal kurz zurückgeschwenkt, dann sehen wir die dann auch hier entsprechend hier mit aufgeführt. Ne? Also wie gesagt, aber hier ist zum Beispiel auch Mega mitgelistet. Also die, da stimmt das schon. Ne? Die Software AG, die aus Sicht von Gartner immer noch im Leader-Quadranten ist, ist aber auch da weitaus schlechter positioniert als LeanIX. Ne? So, also das ist, wie gesagt, ganz interessant zu sehen. Man kann das natürlich auch hier nochmal im Sinne von Market Presence mit den unterschiedlichen Bubble-Größen bei Forrester nochmal ins Verhältnis setzen, um das sozusagen zu scoren. Aber trotzdem, die Differenz, gerade was das Thema LeanIX betrifft, die ist für mich jetzt nicht ganz so erklärbar. Wird auch aus den Ausführungen von Forrester nicht wirklich ersichtlich. Aber jetzt merkt ihr schon, also da kommen immer wieder die gleichen Namen. Ne? Also ich sage nochmal LeanIX, ne? Orbus, BOC und so weiter und so fort, Software AG. Dann schauen wir uns die doch mal im Einzelnen an. Und mit LeanIX habe ich ja schon in der ein oder anderen Podcast-Folge mal zumindest so ein Connect hergestellt. Ne? Die machen wirklich gute Schaubilder, das machen übrigens die anderen auch. Man hat da wahrscheinlich auch erkannt, dass, ich sage jetzt mal, mit so Schaubildern man auch nochmal so ein bisschen, eine andere Zielgruppe adressieren kann oder vielleicht eine andere Zielgruppe, ist ja Blödsinn. Also man adressiert die Architekten, ne? Und die suchen natürlich immer auch so ein bisschen nach Vorlagen, irgendwas, was man ja auch der Geschäftsführung zeigen kann. Und wenn man das dann irgendwie so ein bisschen als Giveaway den Architekten an die Hand gibt, dann hat man sie zumindest mal auf der Seite, wo man sich dann eben auch die Produkte anschauen kann. Wunderbar. Und so macht das natürlich auch LeanIX. Andere machen das auch gut, also wie gesagt, LeanIX, man kann sich das natürlich jetzt hier mal im Detail anschauen. Man sieht jetzt schon hier, was es also, sagen wir mal so, an potenziellen Visualisierungen gibt, wenn man bei der LeanIX dann eben direkt auf das Thema, also hier kann man sich nochmal anschauen, und dann sieht man ja eigentlich LeanIX Enterprise Architecture, mehr haben sie da nicht, ne? Sieht man eben, ich sage mal, zumindest so ein paar Beispiele, was dann eben geht, so im Sinne von, man kann dort so Lifecycle-Dinge sich natürlich dann mit dem Tool visualisieren lassen, immer unter der Prämisse, man hat dann die Informationen ins Tool integriert. Man kann darüber natürlich eben auch bestimmte KPIs monitoren, sowas wie ein Cloud-Footprint, Abweichung von irgendeinem Standard-Template, natürlich, also jetzt kommt so ein bisschen das Thema Project-Management zum Tragen, natürlich auch so Initiativen, wo man eben gerade auch auf der technologischen Roadmap Dinge aktualisieren will oder eben auch aktualisiert gerade, ne? Man kann sich natürlich nochmal so bestimmte Zusammenhänge anzeigen lassen, so wie zum Beispiel Beziehungen zu bestimmten Herstellern oder Dienstleistern, naja, und so weiter und so fort. LeanIX selber in der Bedienung ist natürlich, wie eigentlich fast alle diese Enterprise-Architektur-Management-Lösungen, als Cloud-Lösung verfügbar. Es gibt eigentlich wenige, die noch eine echte On-Premise-Installation unterstützen. Spricht auch viel dafür, dass das Ganze sowieso in der Cloud läuft. Na, hier sieht man auch nochmal, was man alles dann eben machen kann. So IT-Ausgabenanalyse und Optimierung, Risiken im Kontext eben der IT-Landschaft und so weiter und so fort. Na, so Transformationsthemen wie nochmal ausgehend von der aktuellen Applikationslandschaft zu schauen, wo sind hier wirklich, ich sag jetzt mal, größere Komplexitäten aufgrund von Heterogenität, ja, unterschiedliche Anwendungen für unterschiedliche Anforderungen oder für die gleiche Anforderung, nicht für unterschiedliche, würde ja sogar Sinn machen. Oder wo sind eben bestimmte Lösungen end of life, die aber eben geschäftskritisch sind, wirklich nochmal Abhängigkeiten zu analysieren, zu eben Business Capabilities, Applikation, dahinterliegenden System, Infrastruktur, Dienstleistern und so weiter. Ne? Also all das kann man sich natürlich dann über LeanIX anzeigen lassen und es wundert jetzt nicht, ich habe das jetzt mal zuerst gezeigt, ich muss auch wirklich sagen, ist eine wirklich ganz spannende Lösung. Da unterscheiden sich diese Produkte nicht wirklich stark voneinander. Die sind insofern eben auch in gewisser Weise austauschbar, weil sie auch im Hintergrund, ich sage jetzt mal, sich auf bestimmte Standards fokussieren, wie TOGAF, Archimate etc. Ne, ist alleine die Datenbasis, wenn man sie dann extrahiert, auch eigentlich ohne weiteres wieder in ein anderes Enterprise-Architektur-Management-Tool zu integrieren. Und damit ist, ich sag mal, so eine, ich sag mal, nicht wirklich große Hürde beim Wechsel zu einer anderen Lösung, falls man das Gefühl hat, das war es jetzt nicht wirklich. Ne? Also die unterstützen, alle diese Tools unterstützen auch einen entsprechenden Datenextrakt in, ich sage jetzt mal, solchen Formaten wie CSV, XML etc. oder haben eben entsprechend Schnittstellen, um die Daten abzuholen. So, was natürlich aber diese Produkte unterscheidet, wie gesagt, ich werde jetzt mal so das eine oder andere Produkt aufzeigen, aber fangen wir mal bei LeanIX an. LeanIX hat eine ganz spannende Pricing-Idee. Also was eben anders ist als bei den meisten anderen Tools, die dann eben unterscheiden nach User-Typen, Persona-Profilen, also sagen wir mal sowas wie, das ist der Reader, das ist vielleicht so der Architect, das ist der Contributor oder was auch immer, ne? Das ist, dass man das so unterscheidet und deswegen, sagen wir mal, ein User mit reinen Leserechten irgendwie, keine Ahnung, 100 Dollar, 100 Euro kostet oder weniger oder ein bisschen mehr, ist eben ein echter Architekt dann meinetwegen mit mehreren 100 Euro oder Dollar bepreist, ja. LeanIX macht das eben anders. Die gehen hin und machen eins. Die sagen, und da, die Idee finde ich grundsätzlich absolut richtig. Ne? Enterprise-Architektur soll nicht irgendwie wieder in so einem Silo stattfinden, sondern das ist etwas, was die gesamte Organisation betrifft. Das sollen also möglichst auch Informationen, die in der Architektur entstehen oder Erkenntnisse, die sollen in die Organisation transportiert werden. Dann wäre es natürlich schlecht, wenn ich ein großes Unternehmen habe mit mehreren tausend IT-Usern. Ich meine, Non-IT-User ist vielleicht jetzt nicht so interessiert an diesen Dingen, aber gibt sicherlich mehr als nur die Architekturgruppe, die diese Informationen ja gut gebrauchen könnte, ja, bis hoch zum Management. Mach es zugänglich. Also, warum jeden einzelnen User lizenzieren, sondern lizenziere jede Applikation. An dem Punkt wird es aber leider etwas kritisch, weil hast du eben einen sehr, sehr, ich sage jetzt mal, ja, unaufgeräumten IT-Solution-Stack, ne? Mit, was weiß ich, gefühlt irgendwie 1000 plus verschiedenen Applikationen. Dann wird es bei LeanIX sehr teuer. Also, wir haben mal versucht, bei einem Unternehmen LeanIX einzuführen. Final hat sich das Unternehmen dafür dann auch entschieden, aber das hat dann nur funktioniert. Erstmal Nummer eins, dass natürlich auch LeanIX hier preislich dem Kunden entgegengekommen ist. Aber dass man sich dann eben sozusagen auf diese, ich sag mal, wirklich wichtigen Applikationen fokussiert hat, auf die Crown Jewels, was Systeme betrifft, oder eben auf sowas wie globale Templates, ne? So, ich sag es mal so im Sinne von Pareto, ne? Also so auf die 20% der Applikationen, die für 80% der eigentlichen IT-Nutzung verantwortlich sind. Das ist aber natürlich dann auch schon wieder problematisch, weil ich dadurch gar nicht die ganzen Schwierigkeiten und Probleme erkennen, ne? Wenn ich natürlich nicht möglichst alles mal auf einmal mir auch anschauen kann. Da, wie gesagt, tut sich LeanIX so ein bisschen schwer und wie gesagt, auch eine kleine Applikation, die nur vielleicht sogar als Open-Source-Lösung im Einsatz ist und deswegen so gut wie nichts gekostet hat, ne? Und dann sagt man immer, ja Gott, was nichts kostet, das manage ich jetzt hier nicht oder so. Nee, das ist ja genau das Ding, dass dann an der Außenkante dieser Standards, die dann aber aus LeanIX heraus vielleicht dann, weil es eben vom Pricing her sonst zu teuer gewesen wäre, sich nur auf 20% der Applikationen beziehen, ne? Da entsteht dann Shadow IT und da hast du plötzlich, ich sag's mal so, Heterogenität im Sinne von, was weiß ich nicht, ne? Betriebsmodell, Datenbank, Lösung, Netzwerkmanagement und keine Ahnung, ne? Sicherheitsanforderungen, das willst du ja eigentlich nicht. Also da muss ich sagen, so gut wie ich das prinzipielle Preismodell finde, es ist halt nichtsdestotrotz dann einfach im Sinne der, ich sag mal, eines Full-Scope-Ansatzes dann doch durchaus teuer. Ne? Also so eine Applikation, die kriegst du eben auch mal nicht so für 50 Euro dann in LinaX abgebildet. Also wie gesagt, jetzt ohne auf genaue Preise einzugehen, aber so eine Applikation ist durchaus mit einem Preis von nicht nur 100 Euro belegt. Ja? Und dann kann man sich das überlegen. Hat man dann also, ich sage jetzt mal, 1000 Applikationen, dann wären wir ja schon bei 100.000 Euro. Ne? Und das als Subskriptionskosten fürs Jahr. Ich kann mal sagen, die 100 Euro reichen nicht. Das war zumindest die Erfahrung aus dem letzten Kundenprojekt, wo wir versucht haben, dann LinaX einzuführen. Und da haben wir uns auf 300 Applikationen beschränkt. Ne? Man merkt dann schon, das ist fast eben so dieser Pareto-Ansatz. Und dann war das in einem erträglichen Ausmaß, dass man auch mal starten konnte. Aber das hat man dann auch mit dem Hersteller oder mit dem Anbieter hier entsprechend verhandelt, dass es so ein Ramp-up gab, was die Preise betraf. Und dann war man mit diesen 300 Applikationen unterhalb einer sechsstelligen Summe. Ne? Aber wie gesagt, es kostet alles Geld, das muss man mal ganz klar sagen. Ne? Und LinaX ist sicherlich jetzt auch nicht gerade im niedrigpreisigen Umfeld unterwegs. Aber es ist wirklich eine sehr, sehr gute Lösung. Bedienbarkeit echt hervorragend. Es gibt viele Use Cases, es gibt eine extrem starke Community und das kann man also wirklich durchaus eben sehr positiv darstellen. Insofern ist es jetzt auch nicht so überraschend und ja, meine Aussage hier an der Stelle vielleicht relativiert. Natürlich spricht Gartner ganz gezielt auch bestimmte Anbieter an, von denen man weiß, dass sie es können. Ne? Und natürlich kostet trotzdem die Listung dann bei Gartner in irgendeiner Form Geld. Ja? Und auch LinaX wird dieses Geld in die Hand genommen haben. Aber sie haben auch wirklich eine gute Lösung. So, dann schauen wir uns mal einen zweiten Anbieter an, den ich auch, ich sage jetzt mal, zumindest schon mal hier und da in Verwendung hatte. Und zwar ist das die Orbus Software, ne? Also das ist jetzt auch ein durchaus spannender Player, ne? Und dann kann man sich natürlich jetzt mal im Sinne ihrer Lösungen das anschauen und dann sieht man eben auch hier, man hat eben, ne, ich habe das am Anfang gesagt, hier so diese vier Elemente, Enterprise Architektur, da gucken wir ja heute drauf, ne? Strategisches Planen, aber das ist auch so ein bisschen IT-Bebauungsplanung, so IT-Roadmap, ne? Dann habe ich eben Business Processes, ne? Und dann eben IT-Portfolio-Management. Genau das, was ich gesagt habe. Also das ist eigentlich alles so im Dunstkreis von Enterprise-Architektur. Und dann hat man natürlich auch hier diese verschiedenen Optionen, ich sage es mal, der Analyse. Ich zoome jetzt hier gerade mal rein, um dann mal so ein Beispiel zu zeigen, wo man beispielsweise, jetzt werde ich hier gerade von einem Chatbot angepinkt, wo man eben beispielsweise so Dinge klassifizieren kann, Daten, Systeme, Applikationen, Prozesse, Projekte, Rollen und Verantwortlichkeiten natürlich, ne? Also wo man dann auch sagen kann, wer ist eigentlich der Owner von einem System, wer ist jetzt hier ein Prozessverantwortlicher und so weiter und so fort. Na, man sieht auch, dass, ich sag mal, in der Visualisierung diejenigen, die sich das jetzt hier eben bei YouTube anschauen, also die Visuals, die es so gibt, die sehen auch sehr ähnlich aus. Natürlich, was man jetzt hier noch nicht gesehen hat, sind so Netzwerkdiagramme oder eben, ich sag mal, so Verbinder, wo man, ich sag mal, Bezüge herstellt, so Kontextdiagramme, ne? Also Applikation unterstützt, Business Capability etc. Glaubt mir, die gibt es natürlich auch in diesen Lösungen, wie jetzt hier gerade vorher schon bei LinaX mal so ein bisschen aufgezeigt. Was jetzt hier nicht zu sehen ist, ist natürlich jetzt die Frage, was kostet das hier oder wie ist es lizenziert? Na doch, hier haben wir das Pricing, dann schauen wir mal rein. Hier sollte es eigentlich, ich sage jetzt mal so sein, was das Pricing betrifft, kann man hier also bei Orbus das in verschiedenen Schritten machen, also die einzelne Lösung, das ist sozusagen das Modul, dann die verschiedenen Add-ons, da kann ich also Capabilities erweitern und dann ist natürlich die Frage nach den Usern und dann sieht man eben diese drei User-Typen, die dann unterschiedlich bepreist sind. Ne? Dann hat man den Autor, das ist der eigentliche, ich sage mal wirkliche, ich sage jetzt mal Content-Creator oder Verwalter von diesen Daten innerhalb der Lösung. Dann haben wir die Contributors, das sind also diejenigen, die da auch ein bisschen Input liefern sollen, aber sowas wie Basismodelle entwickeln. Und dann haben wir eben die Viewer. So, und dann hat man hier letztendlich dann noch diese Varianten im Sinne des Supports. Dann kann ich auch nochmal unterscheiden zwischen Standard- und Premium-Support. Und dann leitet sich das entsprechend hier im Gesamtpricing ab. Ja, also man kann jetzt auch hier gerade bei Orbus nochmal sehen, wo man letztendlich auch verschiedene Dinge integrieren kann, dass man sieht beispielsweise, dass man hier integrieren kann in Richtung OneTrust. Hier gibt es zum Beispiel eben diese Integration Richtung Flexera, Zwinker, Zwinker, das Thema Inventarisierung, ja, ServiceNow im Sinne von IT Service Management, CMDB, da gibt es entsprechend vorkonfigurierte Konnektoren, ne, also in Richtung API. So, und das ist letztendlich eben Orbus, ne? Also muss ich auch wirklich sagen, auch von der gesamten Bedienbarkeit, Benutzbarkeit sehr mit LinaX vergleichbar, aber hat halt ein anderes Pricing-Modell. Ja? Dann nehmen wir mal auch einen weiteren aus der oberen Ecke, und zwar dann die BOC Group. Ich habe jetzt hier schon mal zufälligerweise das Pricing aufgemacht. Das sind die einzigen wohlgemerkt, die auch tatsächlich mal ein paar Basispreise anbieten. Also bei denen, die auch im Gartner Magic Quadrant da oben entsprechend gelistet sind. Das sieht man dann eben hier, dass man für die 5 User, die dann aber jetzt im Kontext von dieser Ado IT ARM Suite, ne, also da in dem Bereich bin ich jetzt gerade, ne, dann natürlich jetzt hier auch Preise aufzeigen. Da gibt es eine Community Edition, da bin ich natürlich nie alleine, ne, also ich habe da auch nicht irgendwie eigene Application Stacks oder so, das ist also immer ein geteilter Application Stack, also da kann ich natürlich Basis-Applikationen nutzen, die es aber eben in der gesamten Community dann eben gibt und dort gemeinschaftlich verwaltet werden. Das kostet mich auch nichts. Finde ich übrigens ganz spannend, dass man hier Leute einlädt, einfach mal auch auf dem Weg das Ganze auszuprobieren, zu verproben. Ne? Naja, und dann gucke ich mal rein und sage dann, okay, die Crow-Variante, ne, die kostet dann aber eben auch jetzt hier mal 895 € für 5 User pro Monat, ne, nicht vergessen. Das heißt, ich bin hier ungefähr bei 120, ne Quatsch, was rechne ich denn hier? Da bin ich ja schon bei knapp 160, 170 Euro pro User pro Monat. Ne? Also alles andere als besonders günstig. Natürlich gibt es auch hier individuelle Preisangebote, je größer der ganze Architekturkreis wird oder von Personen, die hier entsprechend an dem Thema mitwirken. Man sieht aber auch hier, hier wird jetzt gar nicht mehr so sehr unterschieden dann nach diesen verschiedenen Rollen, so wie das am Ende eben Orbus gemacht hat. Ne? Hier gibt es am Ende den einen User. Ne? Aber man sieht, ne, günstig ist sowas nicht unbedingt, ne, wenn man sich das jetzt hier im Detail mal anschaut. Günstig ist es auch nicht, wenn ich natürlich auch mit dem nächsten Player unterwegs bin im Markt. Da muss man auch sich überlegen, was will man dort ganz konkret am Ende mit den Kollegen von der Software AG machen. Die haben irgendwann mal eine relativ schlanke Cloud-Lösung an den Start gebracht und haben die Alphabet Fastlane genannt. Mittlerweile wird die nur noch promotet als IT-Portfolio-Management-Lösung, aber eigentlich war das für mich immer sozusagen, hey, boil it down, ne? Keep it simple. Und das war dann die architekturminimalistischste Lösung im kommerziellen Bereich, die ich durchaus eben auch so wahrgenommen habe, die aber von der Bedienbarkeit, von den Auswertungsmöglichkeiten irgendwie alles hatte, was du so brauchst, weil manchmal sind solche Architekturlösungen natürlich auch wahnsinnig verspielt und dann kannst du irgendwie alles Mögliche machen, hast noch frei definierbare Datenfelder, hast du selbst so ein Fastlane gehabt, also hast du immer noch. Und dann bauen die Leute natürlich immer noch einen Balkon ran und ne, an ihre Gesamtlösung und dann guckst du da drauf und denkst, ja, was für ein Kunstwerk, ne? Aber dann entstehen eben auch, ich sage jetzt mal wieder, Komplexitäten, ne? Ich habe ein Unternehmen erlebt, die haben Alphabet genutzt, ne? Und Alphabet, wie gesagt, gibt es eigentlich so als große Lösung und die haben natürlich irgendwie alles, ne? Und die haben mit Alphabet ihre komplette Prozesslandschaft modelliert, ne? Aus dem Hause Software AG kommt ja auch das Thema ARIS, ne? Und da hätte ich was gesagt, ne, das ist so ein bisschen ein kultureller Aspekt wahrscheinlich, dass man dann eben auch in Alphabet dort diese Möglichkeit der Prozessmodellierung hatte. Und das hat man wirklich, und auch Systemmodellierung, das hat man halt so feingranular dort mal runtergebrochen und so viel Geld da reingesteckt, dass aber keiner mehr in der Lage war, außer der oder die kleine Gruppe von Menschen oder der einzelne Mensch, ja, da noch zu verstehen, was man da eigentlich gemacht hat. Und dann war das Projekt beendet, man hat es in die Linie übergeben und dann lagen diese Modelle da. Man hat sie nie wirklich irgendwo auch vernünftig in einen Prozess integriert, um irgendwie nochmal sowas wie ein Fit-Gap-Mapping zu machen oder so Basisanalysen wie, ich sage jetzt mal, Lifecycle, Betriebsmodell, Kosten. Ne? Und dann hat man eben nach 6, 7 Jahren festgestellt, ja, die Modelle sind alle veraltet, muss man nochmal von vorn anfangen. Ja, also Das heißt nicht, dass das jetzt sozusagen das Tool das Problem ist. Es ist einfach die Frage, wie nutzt man es? Und Alphabet, ne, und LinaX und eben auch Orbis und auch das Thema BOC, da hat man immer die, ich sage jetzt mal, faktisch, ich sage mal, komplette Welt und kann dort loslegen. Aber das führt eben auch zu gewissen, ich sage jetzt mal, Entwicklungen, die ich dann persönlich für problematisch halte. Also wenn man anfängt, Dinge zu modellieren, die keiner mehr irgendwie nachvollziehen kann, na, dann ist das schon wieder, da entstehen wieder so Silos, Datensilos und Kopfmonopole braucht man alles nicht. Und Alphabet Fastlane war eigentlich so ein bisschen der Ansatz, wo ich gedacht habe, endlich mal so ein bisschen einfacher, nicht so verspielt und trotzdem alles dabei. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das, was hier dargestellt wird, ist eigentlich so klassisch die Alphabet Suite. Ne? Also die ist so wirklich das ganz komplette Paket, damit kann man alles Mögliche machen. Und leider, wie gesagt, ist hier mit Alphabet Fastlane nicht mehr wirklich groß was geboten. Ne? Es wird auch hier gar nicht mehr groß aufgeführt. Wenn man danach sucht, findet man natürlich irgendwo am Ende nochmal sowas wie Alphabet Fastlane Demo vereinbaren. Aber ich sag mal so richtig herausgestellt, als wirklich guter Ansatz wird es nicht. Ich kann übrigens mal sagen, im Verhältnis dann, wir hatten dann eben mal so einen Kostenvergleich, ne, war Alphabet Fastlane in der Regel im Ansatz, was übrigens auch genauso lizenziert ist wie dann die meisten anderen, da gab es dann eben auch User-rollenbasierte Lizenzkosten, ne, hatten wir dann aber im Vergleich und wir hatten durchaus, ich sage es mal so, auch in dieser Differenzierung der Rollen, so vom Author, Contributor und Viewer, ne, hatten wir dann, ich sag mal so, 200-300 Personen, ne? Eine unbegrenzte Anzahl von Applikationen, also im Verhältnis zu LinaX, ne, sollte man sich mal Gedanken machen, war trotzdem Alphabet Fastlane an der Stelle günstiger. Jetzt muss man wissen, also bei dem einen Projekt, wo wir das hatten, ne? Wo wir diese beiden Tools gegeneinander sozusagen verglichen haben. Problematisch war aber eigentlich, dass die gesamte IT-Organisation, ich rede nicht von IT-Usern, sondern alleine nur der IT-Infrastrukturmanagement, Applikationsmanagement, CIO, also der ganze IT-Staff, ja, also wirklich so, wo man sagt, da sitzen diejenigen, die dann auch so was wissen müssen, das waren halt über 1000 Mitarbeiterinnen, ja. Dann wäre es auch bei Fastlane sehr schnell teuer geworden, ne? Und bei Alphabet in der Gesamtsuite umso teurer, ja. So. Bevor ich es vergesse, ne, ich habe ja gesagt, ich habe noch einen anderen mitgebracht, ist das der Kollege, Essentials. Das ist übrigens ein Projekt, was mal von ein paar Architekten ins Leben gerufen wurde und ist für sich genommen, so muss man sagen, so ein bisschen eben aus der Open-Source-Idee entstanden. Und hat natürlich eigentlich von den Features und man, wie gesagt, so im Sinne von Visualisierung, könnte ich jetzt wieder sagen, guckt euch das mal an, ne? Oder ich zeige es jetzt hier gerade, natürlich auch wieder sehr, sehr ähnliche Optionen. Man sieht eben auch hier mal so ein Netzdiagramm, um eben Abhängigkeiten zwischen Applikationen und Infrastruktur, zwischen Applikationen und Business Capabilities aufzuzeigen, Roadmap, Strategic Plans. Man muss jetzt dazu sagen, oh ja, es sieht halt nicht ganz so fancy-schmancy aus. Ne? Es ist sicherlich alles ein bisschen einfacher, aber funktional, muss ich sagen, sind die, muss ich wirklich einfach mal auch hier, ne, Kudos, einfach mal so klarstellen, sind die jetzt nicht deutlich schlechter als ein LinaX beispielsweise. Ja? Und was aber eben an dem Thema spannend ist, weil es natürlich vom Ansatz her so ein bisschen aus der Open-Source-Welle kommt, kann man sich natürlich auch hier, das ist auch einer der wenigen, die sagen, was es kostet, ja, gibt es natürlich die Essentials Cloud, das ist also, hier sieht man dann schon, ne, was ist denn da alles drin, da ist wieder das Thema Metamodell, was übrigens heute, ne, auch bei LinaX, die eine Grafik, von der ich mal gesprochen habe, wo so ich sage mal, dieser Kontext zwischen diesen verschiedenen Datenelementen dargestellt wird, das ist dieses Metamodell, ne? Um das mal kurz einzuordnen. Und alle sprechen so heute von Metamodell. Ne? Das ist natürlich auch hier mit dabei. Dann habe ich eben Standard-Views, über 130 Stück. Ne? Ich habe unlimitierte Nutzung von irgendwas, mehrsprachig. Also auch das ist selbst in dieser Variante mit drin. Das Ganze browserbasiert. Man muss ja irgendwie nichts runterladen oder sonst was. Es ist ein technischer Support dabei. Ja, nochmal, das ist halt alles ein bisschen schmaler im Schnitt, ne? Aber das Ding kostet halt nur $19.999 pro Jahr. So. Da muss man natürlich wirklich mal die Frage stellen, was ist denn jetzt also das, was die anderen Tools so besonders macht, dass die so teuer sind? Ja, mein Gott, die schmeißen da alle gerade AI drauf. Und so ein Investment muss man natürlich erstmal auch irgendwo ja refinanzieren. Und dann machst du halt die Preise pro User-Subskription oder pro Applikation bei LinaX ein bisschen teurer. Und man sieht da auch durchaus eine Preisentwicklung über die letzten Jahre bei diesen Lösungen. Aber man darf mal, ich sage jetzt mal, bei dem Ganzen natürlich eins jetzt nicht vergessen. Ne? Das Ergebnis ist irgendwie immer das Gleiche. Ja? Und mir hilft auch AI nicht wirklich, wenn meine Ausgangsdaten unvollständig, veraltet, fehlerhaft sind und was auch immer. Ne? Oder dann eben nicht ordentlich gepflegt und gemanagt werden. Ja, und also nach meinem Dafürhalten ist ganz ehrlich, ne, mal bei, auch wenn ich mir den magischen Quadranten von Gartner anschaue, lass die da oben stehen, super, ne? Ne, also wenn natürlich ich mir so ein Tool hole, das ist immer die Frage, wo kriege ich die Daten her? Dann nimmst du die CMDB, die ist unvollständig. Ne, wird ja auch genauso schlecht gepflegt wie jede andere IT-Lösung, so, ne? Wie das so typisch ist bei der IT. Du hast ein Tool, das ist total gut, am liebsten noch ganz viele Tools und dann, dann werden sie nicht, ich sage es mal, so in die Prozesse integriert, dass eben auch die Daten, die dort drin verwaltet werden, auch wirklich eben diese Qualität haben. Ich glaube, so das einzige Tool, was so richtig gut verwaltet wird, ist irgendwas mit Endpoint Detection and Prevention, so als klassische Antivirus-Lösungen oder Firewall. Das ist natürlich, immer wenn es um Security geht, da ist die IT sehr aufmerksam. Ja, und da sind die Tools auch in der Regel gut gepflegt, gut gemonitort. Es gibt sicherlich auch da Defizite. Alles außerhalb Security, ne? Da nimmt sozusagen die Motivation zur guten Datenhaltung signifikant ab. Ne? So, und deswegen, also wenn ich mich hier für ein Tool entscheiden würde, wäre für mich immer die Frage, wie schnell kriege ich eigentlich Daten da rein? Ne? Wie flexibel sind die Schnittstellen, um Daten zu integrieren? Ne? Ich kann ja mal sagen, klar, auch alle Tools, egal welche ich jetzt gezeigt habe, haben ja irgendwelche Schnittstellen und auch in die Essentials Cloud kriege ich dort die notwendigen Daten rein. Ne, aber lange Rede, kurzer Sinn, nach meinem Dafürhalten kann man eigentlich jedes dieser Tools nehmen. Es ist auch im Sinne von Support jetzt nicht unbedingt so essentiell, dass ich da irgendwie so einen Premium-Support nehme. Ich meine, diese Tools haben keine Kritikalität im Sinne von irgendwelchen Abläufen innerhalb der IT. Ne? Man verwaltet eher damit Daten und bringt sie in Beziehungen zueinander und analysiert sie und natürlich dokumentiert man irgendwelche Erkenntnisse, aber wenn das Ding mal nicht geht, einen Tag lang, dann fällt die Welt nicht in sich zusammen. Ne? Naja, aber das mal sozusagen als Überblick in den Bereich Tools. Wer mich immer nach meinen Präferenzen fragt, da habe ich natürlich welche. Also ich schwank immer so ein bisschen eigentlich in der Welt zwischen LinaX und Alphabet Fastlane. Und im Hintergrund, eben, deswegen habe ich es auch mal mitgebracht, Essential Cloud. Ich hätte fast gesagt, gut, der Deutsche freut sich natürlich, dass es deutsche Unternehmen gibt, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Und jetzt könnte man ja sagen, LinaX, die sind ja in der Nähe, die in der Nähe meines Wohnorts entstanden. Ne? Ich meine, die Software AG ist auch immer noch ein deutsches Unternehmen. Ja? Und gut, Essential, sind es jetzt nicht, aber Open Source, und das finde ich natürlich alles grundsätzlich auch interessant. Ne? Die anderen sind alle total nett und ich habe da auch ganz viele kompetente Leute kennengelernt und wahrscheinlich habe ich irgendwelche Tools nicht gesehen, die aber richtig gut sind, aber das wäre jetzt mal sozusagen meine Liste der Top 3. Ja? Ja, ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen in der Analyse seiner eigenen Anforderungen auch. Ich sage nochmal, macht euch immer Gedanken um die Daten, die ihr braucht, wie ihr die in das Tool reinbekommt und dann sucht nach dem Tool, was einfach auch im Sinne des Implementierens und des Zugänglichmachens dann der Erkenntnisse, die ihr auch mit diesem Tool gewinnt, nach einer Lösung, die auch vom Pricing her natürlich euch jetzt nicht in irgendeiner Form überfordert, ne? Sonst seid ihr mal schnell sechsstellig. Oder habt dann eben, ich sage jetzt mal, plötzlich so einen Hockeystick im Sinne der Lizenzkosten, je stärker die Lösung dann eben auch innerhalb der Organisation genutzt werden soll. So viel von meiner Seite heute. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche Und damit beende ich heute auch die, ich sage es mal, Serie rund um das Thema Enterprise-Architektur. Nächste Woche mache ich eine ganz tolle Sache, da habe ich nämlich auch einen Interviewgast und da fange ich eine Serie an zum Thema AI, Artificial Intelligence, und ich würde mich freuen, wenn ihr dazu natürlich auch wieder einschaltet. Und bis dahin, wie schon gesagt, euch alles Gute.